Heute gibt's ein Wiederhören mit der Schriftstellerin Conny Palmen zu ihrem 70. Geburtstag. Ich habe sie im Oktober 2016 willkommen geheißen mit der Frage: Sie kreisen immer um die ganz großen Themen. Liebe, Tod, Trauer, Sucht, Freundschaft, Verrat. Kleiner geht's nicht.
Es geht schon kleiner, aber mein Leben ist einfach nicht so. Ich bin klein, aber das Leben war so groß. Vielleicht auch, weil ich das Leben als sehr groß empfinde. Eigentlich schon seit ich klein war, dass es mich so beeindruckt zu leben überhaupt.
1:1. Eine Stunde, zwei Menschen. Norbert Joa im Gespräch mit
Conny Palmen. Schreibt über die wesentlichen Dinge.
Unter anderem über Tod und Trauer. Zwei Bücher im Abstand von 13 Jahren. Über die tiefe Trauer nach dem Tod ihrer beiden großen Lieben. War Schweigen damals auch eine Option?
Nein, ich erinnere mich sehr gut an den Tod meines ersten Mannes. Das war ein plötzlicher Tod, Herzinfarkt. Ich war nicht dabei, ich war im Süden, wo meine Familie wohnte. Und mein Bruder brachte mich zu Amsterdam. Und ich weiß noch, dass ich schon während dieser Reise, wo ich meinem Mann tot begegnen musste, dass ich nur ein Wort dachte: Schreiben, schreiben, schreiben.
Zum Überleben?
Ja. Ich habe immer gesagt, mein Leben braucht nicht so reich zu sein. Es geht Liebe und Werk, das möchte ich. Eine große Liebe. Und ich möchte dieses Werk, dieses Schreiben. Also, wenn das eine wegfiel durch den Tod meines Mannes, habe ich mich irgendwie festgeklammert an das Einzige, was übrig blieb. Und das war Schreiben.
Mir ist auch der Satz geblieben aus der Zeit: Selbst in der Trauer gab's ein Glück im Schreiben.
Ja, das stimmt auch. Es ist, als ob man zaubert. Ich schrieb ja in IM, das war das Buch über meinen ersten Mann, Ezra Meyer, In Memoriam in Marginae. Da habe ich auch all unsere Reisen ins Ausland beschrieben. Und es war durch ihn, so einen Charakter in einem Buch zu machen, war es, als ob ich zauberte. Ich dachte, ich gebe dir das Leben zurück.
Die Mehrheit von uns meidet ja echten Schrecken. Und Goethe war angeblich zeitlebens auf keiner Beerdigung. Und Psychologen sagen, Verdrängen ist schon auch hilfreich und natürlich.
Ja, das verstehe ich auch. Ich meine, ich war mit einem Juden und Verdrängen hat seine ganze Jugend bedorfen, weil
er in Bergen-Belsen war im KZ.
Ja, er war in Bergen-Belsen und seine Eltern sprachen nicht mehr über den Krieg und haben nur sich aneinander festgehalten und eigentlich die Kinder durch das Schweigen weggemacht, abortiert, hat mein Mann immer gesagt. Ja.
Ihre Muttersprache, muss man an der Stelle vielleicht mal kurz sagen, ist das Niederländische.
Ja.
Und was ich kaum glauben wollte, was im Buch IM auftaucht: Die Eltern brachen den Kontakt zu ihren Kindern bei deren Volljährigkeit ab.
Mhm.
Das ist jetzt keine literarische Überhöhung?
Nee, das ist alles schrecklich wahr. Seine Mutter ging erst tot, hatte er sie 30 Jahre nicht gesehen. Er hatte seinen Vater nicht mehr gesehen und alle drei Kinder sind weggemacht, wie das ist. Ich denke, ich bin mir bestimmt sicher, dass es kein gutes deutsches Wort ist, aber
ausgeblendet, verdrängt.
Ja, verdrängt.
An die Seite geschoben.
Das Kontakt völlig verbrochen.
Es sind extreme Geschichten. Es scheint auch ein extremes Leben zu sein, das sie führen. Und sie schreiben schonungslos und sagen dabei: So zu leben, tatsächlich zu leben, wie ich schreibe, das kostet Kraft. Das klingt ganz schön anstrengend, Frau Palm.
Ja, aber ich finde das Leben auch anstrengend. Ich arbeite noch immer. Sich ein Leben vorzustellen, zum Beispiel, ich schreibe jetzt über Marilyn Monroe, und es kostet sehr viel, mir diese Tragik dieses Lebens vorzustellen.
Sie haben ja mal gesagt, ich bin die Frau fürs Drama. Sie suchen es auch.
Ja, das Drama sucht mich natürlich auch. Ich meine, es gibt auch sehr viel, was ich nicht gewollt habe oder nicht organisiert habe, wo das Schicksal dein Leben plötzlich eine ganz andere Wendung gibt. Ja, das Drama liebt mich, ich liebe wahrscheinlich auch das Drama, aber ich liebe es auch, um gar nicht dramatisch zu leben, also sehr lange mich zurückzuziehen und nur zu schreiben.
Zum Beispiel über die Ehe von Sylvia Plath und Ted Hughes, berühmte Schriftstellerkollegen, verstorben. Die eine hat sich umgebracht in den 60ern, er starb in den späten 90ern. Und Sie haben sich in seinen Kopf hineinbegeben, weil er galt lange als der Schuldige durch seine Affäre. Und Ihr Buch heißt Du sagst es. Also nun das Ehedrama aus der Sicht von Ted, vom Mann. Warum?
Ja, weil er eigentlich sein ganzes Leben oder wenigstens seit dem Selbstmord von Sylvia Plath in 1963 hat er 35 Jahre, er starb in 1998, geschwiegen. Er hat, während er durch so viele Biografien und biografische Artikel beschuldigt wurde, dass er eigentlich der Mörder von dieses weibliche Genie war. Und das hat mich eigentlich gewundert und zu gleicher Zeit habe ich so gut verstanden, warum Ted Hughes geschwiegen hat.
Gab es den Gedanken, sein Schweigen zu achten, es beim Schweigen zu belassen?
Nein, denn er hat selbst auch ganz am Ende seines Lebens eigentlich das Schweigen verbrochen. Denn 8 Monate vor seinem Tod hat er Birthday Letters publiziert. Und das sind 88 Gedichten, die alle über diese Liebe für seine Frau, über die Ehe, über den Selbstmord seiner Frau, über die Kinder, über wie es war.
Und Sie haben sich auf eine Reise in sein Wesen, sein Denken gemacht. Natürlich eine Fiktion, aber ich bitte Sie, dennoch die Einschätzung von ihr mal vorzulesen. Also Sie sprechen mit der Stimme von Ted sozusagen. Mhm. Ich bitte Sie um die Passage auf Seite 9.
Okay. Ich war nie zuvor jemandem begegnet, bei dem Lieben und Hassen so nah beieinander lagen, dass es fast keinen Unterschied gab. Sie wollte nichts lieber als jemanden lieben, aber sie hasste es, wenn sie es tatsächlich tat. Sie wollte nichts lieber als geliebt werden, aber sie hat jeden, der sie je geliebt hat, gnadenlos für diese Liebe bestraft.
Dabei reden wir letztlich über reale Menschen.
Natürlich, ja. Mit sehr viel Liebe versucht er, alles zu verstehen, so wie Liebende das tun.
Sie hören Bayern 2, 1:1, den Talk. Und mein Gast heute ist die holländische Schriftstellerin Conny Palmen. Berühmt geworden gleich mit ihrem Debüt, Die Gesetze. Eine junge Frau lebt in 7 Jahren mit 7 grundverschiedenen Männern und stellt letztlich jedem die Frage, sag mir, wer ich bin. Gab es damals keine Farbbeutel von Feministinnen?
Oh, ich glaube, schon eine Frage während einer meiner Lesungen. Haben Sie sich überhaupt ans Feminismus gedacht, wenn Sie dieses Buch schrieben? Und da habe ich gesagt, nein, nie. Das war ein bisschen aggressive damals. Ich sagte, aber warum nicht? Und habe gesagt, weil das Feminismus keine Philosophie ist. Das ist nur eine Aktionbewegung, die sehr zu Recht versucht, gleiche Rechte zu bewerkstelligen. Aber es ist keine Philosophie. Es ist nichts, was mich denken lässt oder was mich etwas erklärt über mich selbst.
Und Sie sind vom Herkommen Philosophin und haben wohl auch ausgerufen, ha, von wegen frei und Liebe verleiht Flügel. Beim Lieben geht's um, Zitat, Leerstellen, eigene Wunden, sich offenbaren, auch abhängig sein.
Mhm. speziell diese Abhängigkeit ist für mich so wichtig, weil ich finde das zum Beispiel auch beim Feminismus eine so verneinte Zustand. Aber alles, was uns lieben lässt, ist das, was von uns abhängig ist. Zum Beispiel kleine Kinder und alte Menschen, die rufen so eine große Zärtlichkeit in dich auf und machen dich auch, dass du liebst, dass du liebenswürdig bist. Und dein Mann oder deine Frau tut das auch, weil du das Zerbrechliche siehst und weil du weißt, diese Person hat das enorme Risiko genommen, sich in seinem Leben von mich abhängig zu machen, von meiner Güte, von meiner Laune, von meinem Treu, von wie ich über dich spreche, wie ich nach dich gucke.
Ob ich dich wahrnehme.
Ja.
Es geht auch um Macht und von daher ist es auch ein gefährliches Terrain.
Liebe ist immer gefährlich, aber das Allergefährlichste in der Liebe ist, dass man die Liebe verliert. Das ist das Schreckliche.
Sie haben mal gesagt, ich habe keinen Mann gewählt, weil ich Kinder wollte und ein Haus und Ruhe oder einfach mit jemandem alt werden. Nein, ich habe einen Mann gewählt, nur um lieben zu können.
Ja,
das geht aber auch mit Kind und Haus.
Ja, natürlich, aber das ist etwas anderes. Vielleicht wählt man dann anders. Ich habe zwei Männer gewählt, wo es klar war, dass man die nicht wählte, weil man Kinder und ein Haus und eine Zukunft, eine vorstellbare Zukunft hätte mit diesem Mann. Wenn ich eine Frau gewesen wäre, die gerne 2 oder 3 Kinder hätte und ein Haus und Ruhe, hätte ich nie Ezra Meir gewählt. Und auch nicht Hans van Mierlo. Ezra hatte schon Kinder, Hans van Mierlo hatte auch schon Kinder.
Und der eine ein niederländischer Starjournalist, der andere ein großer niederländischer Staatsmann. Wobei, wenn man das liest, sie wären gern mit beiden alt geworden, glaube ich.
Aber ja, sicher. Ich habe geträumt von für immer.
Und Leidenschaft.
Und Leidenschaft, ja, das geht zusammen.
Es wären keine ruhigen Wasser gekommen mit Meier?
Aber natürlich. Ich spreche auch nicht nur über sexuelle Leidenschaft. Es ist nicht nur die Sexualität, aber es ist immer etwas leidenschaftlich, wenn man auseinandergeht, dass man schon sich sehnt nach dem Moment, dass man wieder zusammen ist.
Sie schreiben es auch im Buch IM, nach, für und über ihn. Selbst im rasend verliebten Anfang, im Rausch, sagte er eines Nachts, ich kann nicht treu sein, nicht weinen.
Mhm.
Und Sie haben nicht geweint?
Oh ja, ich habe sehr viel geweint, aber nicht in dieser Nacht. Wenn er mir erzählte, dass er nicht treu sein konnte, habe ich nicht geweint.
Sie erwähnen nur, dass Sie die Gründe kennenlernen wollten. Da merkt man auch ganz fein, wo Sie die Geheimnisse dann doch behalten und wo es diskret bleibt. Eine Antwort, die Sie nicht zufriedenstellen kann, aber es ist wohl eine Antwort da gewesen. Sie selbst sagen, sind obsessiv monogam. Keine Lust auf Rache?
Oh, ich glaube nicht, dass ich obsessiv monogam bin. Ich habe damals mit Ezra eigentlich gedacht, das Einzige, was ich tun kann, ist mir Lovers suchen. Denn
ihm auch wehtun?
Nee, nicht um ihn weh zu tun. Ich habe eigentlich sehr gut verstanden, weil das für ihn Sex und Liebe keine Verbindung hatte. Das ist für sehr viele Menschen sehr schwierig, Sex und Liebe. Schließen sich für sehr viele Menschen gegeneinander aus. Sehr viele können das nicht kombinieren. Ich kann es kombinieren, aber Ezra konnte es nicht. Also habe ich gedacht, ich suche mich andere Wege für Sex. War für mich kein Problem.
Sie schildern ihn ja letztlich auch so schillernd, lebendig, pointenreich, wie er ist, aber auch als getrieben, unruhig, vor allem in diese Frauen- und Hurengeschichten. Und es fallen auch Worte wie Sucht, Unvermögen, Zwang. Dann kommt aber unweigerlich die Frage, was sagt das über mich, wenn ich mir so einen schnappe?
weil wir auch dieselbe Verletzungen hatten. Und dass man sich verliebt, nicht in sein Talent per se, habe ich sehr bewundert. Sein Talent zu schreiben, sein Talent auf dem Fernsehen, sein Talent in Interviews, seine Witze, das habe ich alles sehr bewundert und genossen. Aber die Liebe fängt an mit, dass man eigentlich die Verletzungen eines anderen sehr schnell kennt und sich angezogen fühlt und dass man die auch teilt, die Wunde, das, was nicht gut ist in einem Leben, dass das der Grund ist, warum man verliebt ist und warum ein anderer dich auch liebt.
Schöner Satz von Ihnen ist auch, mit dem Mann entscheidest du dich auch für den Kummer, der dir am liebsten ist.
Ja, diesen Satz suchte ich eigentlich, ja.
Gegen Ende des Buches kommt eine Passage, Silvester 94 halte ich ihn so lange in meinen Armen, wie es für ihn erträglich ist. 1995 wird ein wundervolles Jahr, sagt er. Und dann, Wochen später, war er tot, Herzinfarkt, am 52. Geburtstag. Und dann kommen Passagen, ja, die lassen einen sehr zwiespältig zurück. Sie suchen noch tagelang körperliche Nähe, legen sich auch neben, auf ihn. Ist das noch Liebe, schon Wahnsinn?
Nein, das ist Liebe, aber auf eine sehr tierliche Art. Katzen und Hunde machen das auch und Affen. Es ist also eine sehr primitive Reaktion. Man kann nicht ohne diesen Körper.
Der kalt ist und sich nicht erwärmen lässt, wie Sie es hoffen.
Nicht erwärmen lässt. Nee, es ist schrecklich.
Sie hören Bayern 2, 1:1, den Talk. Und wir denken heute laut nach über wuchtige Themen, über Tod und Trauer zum Beispiel, mit meinem Gast, der holländischen Schriftstellerin Conny Palmen. Eines ihrer berühmtesten Bücher ist IM, Isramea, in Margine, in Memoriam. Ihre große Liebe starb mit 52 an Herzinfarkt. Und sie schrieben damals, ich lebe nun in der Hölle. Oder Trauer ist Leben in höchster Klarheit.
Trauer ist eine extreme Form des Leidens, das möchte ich sagen. Und eine, was das Leiden so groß macht, ist diese Klarheit. Und das ist Klarheit eigentlich über deine nächste Minute, deine nächste Stunde, den nächsten Tag, die nächste Woche. Du weißt, dass du dich genau so fühlst wie an diesem Moment. Also, dass er nicht da ist, er wird nie wieder zurückkommen. Und dieses Absolute von für immer weg ist so höllisch und eigentlich so unerträglich. Wir Menschen ertragen das Absolute nicht. Wir müssen eine Chance haben. Ja, vielleicht kommt er noch zurück, oder? Dann hat man Hoffnung. Ja.
Sätze, die bleiben, aus dem Buch, auch mir bleiben. Trauer ist roh, ich kann seinen Tod nicht verdauen. Gegen den Tod lässt sich nicht andenken. Das heißt aber letztlich auch nicht anschreiben oder anlesen.
Nee, aber ich mag es so zu denken und das war eigentlich das größte Entdeckung. Ich denke, oh, was ich auch denke, es bringt ihn nicht zurück. Ich fand es plötzlich so ein kraftloses Etwas, denken. Aber schreiben ging auch nicht und eigentlich ging fast nichts, aber nur.
Sie waren wochenlang im Bett.
Ich war sehr lange im Bett, ja. Aber ich habe mal gelesen, dass Leonard Bernstein ein ganzes Jahr in seinem Bett blieb nach dem Tod seiner Frau.
Und Sie hätten jetzt noch die Gelegenheit gehabt, da er ein Star war im Fernsehen und im Radio, seiner Stimme auf unzähligen Bändern, seinem Gesicht nachzulauschen, zu gucken?
Ja, aber das tat ich damals nicht. Das fand ich alles sehr schrecklich, bestimmt seine Stimme zu hören. Und es gab damals, es war 1995, also es gab nicht das Internet, wo man, wenn man alleine ist, mal sich mal anguckt, eine alte Show anguckt oder so. Das tat ich alles nicht. Und all diese Sendungen auf dem Fernsehen, die Wiederholungen von seinen Programmen, das fand ich alles unerträglich.
Glaube ich. Ich kenne allerdings eine Kollegin, die hat noch jahrelang die gemeinsame Anrufbeantworteransage draufgelassen.
Ja, das verstehe ich sehr gut. Ich verstehe, dass das, es dauert lange und es muss etwas übrig bleiben von einem Menschen, den man so geliebt hat. Und ob das Schuhe sind, die man immer noch unter einen Tisch stehen lässt oder ein Pyjama, das man unter ein Kissen liegen lässt. Oder
dran schnüffelt.
Dran schnüffelt, ja.
Beim zweiten Mann sind sie danach, glaube ich, lange in seinen riesigen Pullovern rumgelaufen.
Ja, eigentlich tue ich das noch immer.
Ja?
Ja, nicht rumlaufen, ich gehe aber nur in meinem Zimmer, in meinem Haus.
Wir reden über die zweite große Liebe, Jahre später, der niederländische Staatsmann Hans van Mierlo. Leuchtende Jahre, bestimmt 10 Jahre und am Ende, diesmal Krebs. Eine Hochzeit im Angesicht des nahenden Todes. Wer wollte das?
Wir beiden, wir wollten beiden heiraten. Und es war auch nicht klar, dass er sterben würde. Vielleicht hat Hans etwas mehr Intuition darüber gehabt, aber es war nicht so, dass der Tod uns angesagt war und dass wir dann uns entschieden haben, schnell zu heiraten. Das war es nicht.
Da war noch Hoffnung.
Ja, sicher.
Und dann stimmt das wirklich im Brautkleid, in dem Brautkleid, 4 Monate später zur Beerdigung?
Ja, ich habe ihn in mein Brautkleid beerdigt. Ja, Trauer und Heirat, es plötzlich hörte es zusammen und das war eine, ich meine, ich bin nicht in Weiß verheiratet mit so ein so like Princess Diana oder so. Es war einfach ein Couturier gemacht. Nee, auch nicht schwarz,
rot.
Es war grün.
Okay.
Die Farbe der Hoffnung.
Ach Mensch, aber waren Sie denn beim zweiten Mal besser gewappnet?
Nee, ich war nicht besser gewappnet, aber ich war etwas kräftiger. Ich hatte nicht diese komplette Erschütterung, die man hat, wenn mit einem plötzlichen Tod, dass dein Vater dich anrufen muss und sagt, dein Mann ist tot. Wir hatten 6 Wochen zusammen in einem Krankenhaus verbracht, aber weg ist weg. Also die Reue war noch immer dieses Unglaubliche. Ich verstand es noch besser. Ich denke, oh, das Gehirn erträgt diese absolute Terminologie nicht. Man kann sich nicht vorstellen, dass man eine nie wieder sieht. Auch wenn man es schon erlebt hat.
Und genauso wenig mag und kann man sich vorstellen, dass man mit Sicherheit genau denselben Weg gehen wird.
Ja, das kann man sich auch nicht vorstellen.
Nach Meyers Tod gab es ja alljährlich eine große Feier an seinem Todestag. Ging das auch durch die ganzen Jahre mit dem neuen Partner?
Ja.
Der hat dann mitgefeiert am 14. Februar.
Er hat mitgefeiert, denn, und das war das kleine Geschenk, denn Isra starb am 14. Februar, also Valentinstag. Es war sein Geburtstag, aber auch Valentinstag. Und da habe ich immer mit Freunden, habe ich immer ein großes Essen gemacht. Und da haben wir Isra gefeiert und für Hans war es Valentinstag. Mein Valentin und mein verstorbener Mann.
Und gibt es für den Hans im März auch einen Tag? An seinem Todestag?
Ja, den 11. März mache ich
auch
immer
eine Feier?
Ein großes Essen.
Und taucht er manchmal auf, des Nachts im Traum?
Ja, er taucht noch immer auf. Ja.
Und Isra auch?
Isra auch. Sie streiten sich nicht. Sie kommen meistens nicht zusammen.
Sie kommen immer separat.
Traum, ja.
So haben sie noch Besuch. Es ist natürlich eine Einladung, dass man sich doch, wie das Christentum es anbietet, auf der anderen Seite nochmal sieht.
Nein, das denke ich nicht, dass das so ist. Die andere Seite ist der Traum, die andere Seite ist die Literatur. Das ist, wo man einen wieder sieht.
Und auf dieser Seite steht in Amsterdam ein 400 Jahre altes Haus, sein ehemaliges schönes Haus von Hans van Mierlo. Sie leben jetzt drin in Amsterdam?
Das
stelle ich mir schön und schwer vor.
Nein, das ist nur schön. Wirklich.
Umgeben von seinen ihren Sachen.
Ja, das ist so zusammengefügt und ich finde, empfinde ihm jede Molekül. Ich kann gegen ihn anlaufen, so mal sagen, geh mal weg. Nein, es ist eigentlich nur angenehm. Er hat das Haus sehr, sehr geliebt. Er hat das in die Endjahre 60 gekauft und Er war verliebt in das Haus. Es wäre unmöglich gewesen, das Haus zu hinterlassen oder mir vorstellen zu müssen, dass ein Fremder dort wohnen würde und die Molekülen meines verstorbenen Mannes dort begegnete.
Ein eventueller künftiger Bewerber um ihr Herz hätte es auch sehr schwer in diesem Haus.
Ja.
Ich meine, das ist 6,5 Jahre her. Ist der Gedanke an eine dritte Liebe schön oder schrecklich?
Ich denke gar nicht dran. Ich habe das Bedürfnis auch nicht. Ich habe mich eigentlich entschlossen, dass die Rest meines Lebens mir zufriedenstelle mit dieses, was ich so liebe, schreiben, Bücher lesen, studieren, nachdenken und ein Leben mit Freunden. Ich habe liebe Freunde, intelligente, witzige Freunde.
Und darin steckt auch die Furcht vor noch einem Abschied? Dass man sie sagen, ich will da gar nicht hin?
Ja, aber ich weiß nicht, ob es Angst für noch einen Abschied ist, der mich verhindert, aber es ist kein Hunger mehr.
Satt geliebt.
Liebes, ja, ja, ich satt geliebt. Genug Liebe bekomme, genug gegeben.
Und im Traum kehrt sie immer wieder zurück. Dann klappen wir mal das große Kapitel Tod und Trauer und Liebe zu.
Okay.
Zu Gast bei Norbert Joa.
Conny Palmen, niederländische Erfolgsautorin.
Die sicher die Antwort darauf weiß, warum sie mit so gewichtigen Themen wie Tod und Trauer und Liebe und Verrat und Sucht Hunderttausende Leser finden und Millionen Leser.
Mhm. Ja, ich kann sagen, dass mich das manchmal auch wundert. Aber Gott sei Dank brauche ich keine Erklärung davor zu finden. Ich schreibe einfach diese Bücher. Zum Beispiel die Frechheit von Ezra Mayer, das war auch meine Frechheit. Das ist etwas schonungslos, etwas... Wir beiden waren und sind oder waren, ich bin, nicht einer, der sich sehr darum bekümmert, wie anderen über mich denke.
Das hat auch ein paar Freunde und Verwandte gekostet, die sich im Buch wiederfanden?
Ja, auch.
Und ich denke an Ihren zweiten Mann, Van Mierlo, der meinte mal anlässlich Ihres 50. Geburtstags, die deutschen Leserinnen sind so vernarrt in Sie, weil sie selbst gehemmter und mit mehr Tabus aufgewachsen sind. Und sie, das energiegeladene, knurrige Kind, sprechen die Dinge direkt an.
Ja, ich spreche eigentlich auch für eine Generation. Denn wir sind die erste Generation, wenigstens ich bin jetzt 60, wovon die Eltern sich so in den Nachkriegsperiode sich so geopfert haben und so geträumt haben von ein besseres Leben für uns, dass wir immer, und ich beschreibe das in ganz der Ehre, immer eigentlich gebückt gehen unter den Joch des Glücks. Denn die einzige Belohnung, die wir diese Eltern geben können, ist, glücklich zu sein. Die denken auch, dass Geld, Studium und so weiter, dass das Wirtschaftswunder dafür gesorgt hat, dass wir glücklich sind. Und wir sind eine theatrale Generation. Wenn wir es nicht sind, dann spielen wir es. Denn wir möchten diese Eltern, die sich so geopfert haben, nicht enttäuschen. Aber man muss, um eine Generation gut zu verstehen, immer gucken nach,
wo kommt sie
Eltern
her?
Ja.
Das mache ich jetzt mal. Okay. Also ich weiß nur, geboren im November 55, in der holländischen Provinz Limburg sind sie, nahe Aachen, gehört man mit dem Fahrrad hin in 2-3 Stunden.
Mhm.
Ihr Vater, vormittags fährt er Milchlaster, nachmittags auf dem Bau. 4 Kinder, also 3 ältere Brüder haben sie. Und alle 4 haben dann studiert.
Ja, wir haben alle 4 studiert. Ja, das ist natürlich, deshalb erzähle ich auch über diese Generation. Mein Vater hatte diese 2 Bahnen, ist das ein gutes Wort? Arbeitet 2-mal am Tag, von 5 bis 2 mittags und dann von 3:30 bis 8 abends.
Das heißt auch die komplette Abwesenheit des Vaters zu Hause.
Ja, das ist auch typisch für unsere Generation. Eine überbesorgte Mutter und einen abwesenden Vater sieht man überall zurück. Aber bestimmt ein Vater, der so hart gearbeitet hat, um das Studium für 4 Kinder zu bezahlen.
Und Sie haben seinen Traum wahrgemacht.
Nicht nur ich, meine Brüder auch. Mein Bruder hat Physik, theoretische Physik. Ein Bruder hat Geschichte studiert, ein anderer Ökonomie. Also jeder hat studiert.
Und die einzige Kleinste und Schwester hat sich eine Weile als Kind immer 3 Bücher für 3 Wochen aus dem Mädchenschrank genommen.
Ja, im das Ernst? War schrecklich.
Das war getrennt?
Ja, das war bei uns getrennt. Das ist ein kleines
Dorf. Also Winnetou und Shatterhand waren im anderen Schrank?
Ja, waren im anderen Schrank. Aber Gott sei Dank hatte mein Vater das für meine Brüder gekauft. Also das war im Haus und auch Arns auch.
Was war in Ihrem Schrank?
Nichts, ich erinnere mich fast nicht. Dick Tromm, ein Buch über einen ganz dicker Junge. Und das wichtigste Buch war, Bleib lachen, Irmgard. Und das war, heißt dann, Lach nur weiter, Irmgard. Und das war wirklich sensationell, denn das war ein Buch, geschrieben durch ein Mädchen aus Limburg, also meine Provinz, 13 oder 14 Jahre alt, das Tuberkulose hatte und in ein Sanatorium ganz in der Nähe meines Dorfes sich erholen musste und dort Abenteuer erlebte. Also ich habe gebeten für Tuberkulosen. Ich denke, das so wird man Schriftsteller. Das
durch die Asche ans Licht.
Ja, ja.
Was ist Ihre schwerste Krankheit, die Sie vorzuweisen haben?
Ich war noch nie krank. Nee, ich war noch nie krank.
Aber genug
Leid. Ich war noch nie im Krankenhaus, nur mit Männern, die krank wurden. Und meine Mutter und mein Vater. Ich habe auch einige Wochen neben meinem Vater geschlafen. Nach dem Tod meines Mannes Esra wurde mein Vater krank und kam auch zum ersten Mal in seinem Leben ins Krankenhaus. Und dort entdeckte man, dass er 4 Gehirntumoren hatte. Und für jedes Kind einen habe ich immer gedacht. Und da sind wir Kinder einfach neben ihn gesessen oder liegen. Oder
er wurde nur 70 in Anführungszeichen. Ich könnte mir vorstellen, als Sie damals nach 12 langen schönen Jahren Studium in Amsterdam, Philosophie, Literatur, als Sie mit 33 dieses Angebot bekamen, feste Stelle als Dozentin, da hat er schon Hurra gerufen, oder?
Ja, das war auch sehr schwierig. Das war mein Professor Philosophie, hat mir so eine Assistent gefragt, ob ich seine Assistentin sein wollte. Und da habe ich gesagt, ich habe gleich gewusst, ich werde Nein sagen. Aber ich habe mich so schuldig gefühlt gegenüber meinen Eltern. Und ich habe auch gedacht, wie soll ich das erklären? Wie soll ich das meinen Eltern sagen?
Ich will kein festes Einkommen.
Nein, ich habe gesagt, ich werde ein Buch schreiben. Und
haben die Sie noch finanziert?
Und hat meine damals? Mutter gesagt, aber das kannst du auch nach diesem, wenn du Professorin wirst, dann kannst du doch neben, das ist eine Nebenarbeit. Da habe ich gesagt, nein, Mutter, das ist das nicht. Und da hat sie gesagt, aber Kind, man als Schriftsteller bekommt man doch kein Geld, man verdient nichts. Da habe ich gesagt, ja, das ist möglich, aber wenn ich es nicht tue, werde ich unglücklich. Und das war das eigentlich das Beste, das ich hätte sagen können.
Es war auch eine unglaubliche Disziplin in dieser Ungewissheit, wenn das stimmt. Sie haben täglich von 8 bis 17 Uhr geschrieben, außer samstags. Mhm. Und das ganze 18 Monate lang. Am Ende standen die Gesetze. Ja. Dieser erste Roman, der Furore machte. In der Zeit waren Sie sich Ihres Wegs sicher oder geschüttelt?
Nein, ich war mir eigentlich ziemlich sicher nach einigen Seiten. Die erste Seiten von Die Gesetze habe ich gewusst, dass es ein gutes Buch war. Ein guten Roman, auch ein spezieller Roman und anders als alle anderen Romane, die bestimmt von Frauen erschienen, aber auch von Männern. Aber ich habe natürlich nicht gewusst, ob jeder andere das auch sah.
Es gibt viele gute Bücher, die untergehen.
Ja.
Er ist nicht untergegangen und Ihr Stern ging auf und mittlerweile sind es Millionen Bücher weltweit, die Sie verkauft haben. Und auch dank Ihrer Direktheit, Ihrer analytischen Schärfe. Es liest sich aber auch unterhaltsam. Und Sie sagen als ein Credo, man muss schon auch dem eigenen Monster immer ins Maul sehen, sonst kommt nur bedachter Unsinn raus.
Mhm.
Was macht denn das Monster Alkohol?
Ja, das ist ein schreckliches Monster, so wie jede Sucht. Aber das hat auch wieder zu tun mit dem Drama der Abhängigkeit. Alkoholismus ist wirklich ein schweres Ding, auch um darüber zu sprechen, muss ich sagen. Es ist natürlich, es ist etwas in mir, und ich sehe es auch bei anderen, bei Menschen, die ich liebe. Ich sehe es auch, dass sehr, sehr viele Menschen es das nicht haben, aber es ist eine gewisse Lust zum Verschwinden. Nicht für immer, aber verschwinden nach einem Tag. Oder auch vielleicht auch das große Verschwinden, das natürlich den Tod ist. Das ist nicht für mich nicht nur ein großes Erschrecken oder so. Es ist auch eine Lust, etwas, womit man spielt. Ein Risiko, das man gerne läuft.
Brandgefährlich. Ich kenne das Credo der anonymen Alkoholiker, die sagen, kontrolliert trinken geht nicht.
Ja.
Kein Tropfen. Sie sagen, ab und an, noch immer.
Es geht. Kontrolliert trinken geht, aber man braucht eigentlich Hilfe dabei. Es ging sehr gut während meiner, die 11,5 Jahre mit Hans, ging das eigentlich sehr gut. Nach dem Tod meines Mannes ging es natürlich gar nicht mehr. Und da habe ich auch nach einige Jahre Hilfe gesucht. Dann geht es einige Monate gut und dann geht es wieder nicht gut. Und
aktuell trinken wir Wasser.
Wir trinken Wasser.
Das Knistern von Vinyl, die erste laue Frühlingsabendluft. Ein unverhoffter freier Tag, der lang ersehnte Regen im August. Der Abschied auf dem Bahnsteig und das Wiedersehen danach. Ein missglücktes Kompliment und wenn sie trotzdem drüber lacht, Glück ist leicht. Deine heimlich großen Liebe nach all den Jahren zur Hochzeit gratulieren, Glück ist leicht. Der Moment, in dem du siehst, um zu wachsen, musst du manchmal auch verlieren, Glück ist leicht. Wenn mich jemand so gut kennt, ein ernst gemeintes tut mir leid, bei Funny Valentine von Miles und ein Tanz allein zu zweit, Glück ist leicht. Du kannst es anschreien und verfluchen und verzweifelt nach ihm suchen, wenn du es erzwingen willst, dann bleibt es unerreicht. Kannst dich in deiner Suche baden und es mit Tiefsinn überladen, es löst sich einfach auf, sobald du nach ihm greifst. Die Straße deiner Kindheit, eine Melodie, die sich von selber singt. Glück ist leicht, wenn du mit den Tränen kämpfst und dich ein guter Freund zum Lachen bringt. Glück ist leicht. Deine alte Lieblingsjacke, die dein Sohn auf einmal trägt. Der Moment, in dem er dich zum ersten Mal beim Fußball schlägt. Glück ist leicht. Anschreien und verfluchen und verzweifelt nach ihm suchen. Wenn du es erzwingen willst, dann bleibt es unerreicht. Kannst dich in deiner Suche baden und es mit Tiefsinn überladen. Es löst sich einfach auf, sobald du nach ihm greifst. Glück ist leicht. Glück ist leicht. Wenn du ganz alleine bist und der nächste Mensch ist meilenweit entfernt. Wenn dein großer Plan nicht aufgeht und du merkst, wie du Gott loszulassen lernst. Eine lange Nacht zu Ende und ein neuer Tag fängt an. Das Gefühl, es gibt da Dinge, die man nicht erklären kann. Glück ist leicht.
Das so leicht zu singen ist schwer. Schade, dass er nicht mehr da ist. Roger Cicero. Sie hören Bayern 2 1:1, den Talk. Und mir gegenüber ist heute Conny Palmen, holländische Erfolgsautorin, könnte man sagen. Und im Film Rossini, hierzulande sehr bekannt, vor Jahren, gibt es die schöne Stelle, wo der schüchterne Poet von der hocherotischen Bedienung des Nachts angegangen wird und stottert: Scrivo, non vivo. Ich schreibe, ich lebe nicht. Sie können drüber lachen.
Scrivo, scrivo. E come vivo. Ja, da kann ich drüber lachen. Denn es ist natürlich kein Unterschied. Es ist ein unnatürliches Unterschied. Scrivo, e come vivo. Man schreibt, man lebt. Es gehört alles zusammen. Schreiben ist eine Art zu leben. Eine schöne Art zu leben. Keine leicht, aber schön.
Ihr Leben auch zum Schreiben, weil Sie mal bekannt haben, ich habe wenig Fantasie.
Ja.
Ich brauche und setze ein biografisches.
Ja, ich habe sehr viel Vorstellungskraft, aber deshalb ist auch alles inspirierend für mich. Und zu meinem Leben gehört auch sehr viel zu lesen. Also auch alles, was ich lese, ist für mich, was ich nötig habe für meine Bücher. Man macht auch Bücher mit Büchern.
Aber man bedient sich aus dem Schönen und Schaurigen dessen, was um einen herum auch geschieht. Und jetzt weiß ich, Ihre bald 90-jährigen Mutter geht's schlecht. Auch das naheliegende Gedanke, wird auch ihr Sterben einstmals Literatur?
Nein, das denke ich eigentlich nicht. Denn dann hätte ich schon über meinen Vater geschrieben. Aber hier ist die Hemmung zu groß. Das ist für meine Brüder, auch die Mutter meiner Brüder. Und ich kann mich die nicht zueignen. Sie ist nicht allein meine Mutter.
Dass Sie den Abschied, den x-ten nun, es ist ja einer, aus nächster Nähe begleiten, und dass es der x-te ist, steigert oder mindert das den Schrecken?
Ja, das hängt davon ab, wer stirbt. Ich bin ziemlich ängstlich, wenn ich mir vorstelle, was das mit mir tun soll, wenn meine Mutter stirbt. Und ich bin auch ziemlich ängstlich, was es mit meinen Brüdern tut. Und meine Mutter ist eine streng katholische Frau, also sie geht nach meinem Vater.
Mhm.
Und das ist für uns ein großer Trost, dass sie glaubt an, dass sie meinem Vater begegnen wird.
Und die Tochter führt ihr Leben fort im schönen alten Haus.
Ja.
In Amsterdam, in der Herrengracht, glaube ich, steht's.
Ja.
Es ist eine Art Klause mitten in einer fast Millionenstadt. Verstehe ich das richtig?
Ja, das ein gutes Haus ist so eine Klause, finde ich. Und dieses Haus ist es bestimmt, ist ein starkes Haus. Und sehr, wenn man die Tür hinter sich schließt, schließt man richtig die Stadt außen, die alle Lärm und alles, was
und wo bewegt, schauen Sie hin, aus dem Wohnzimmer, aus der Küche?
In die Küche auf einen ganz großen Garten, der nicht von mir ist. Und an der anderen Seite gucke ich natürlich auf die Gracht, das Wasser.
Wo die Schiffe ab und an vorbeiziehen?
Ja.
Und wenn ich auf dem Schiff bin, gucke ich zu Ihnen rein?
Nein, ich habe American Blinds.
No.
Das sind so Schütte, nee, die ist immer dicht. Die Gordinen sind immer dicht eigentlich.
Die Frau der großen Offenheit hat zugemacht.
Sich. Ja, habe ich immer schon getan, ja. Offenheit ist nur ein stilistisch, literarisch, stilistisch Mittel.
Dann wünsche ich Ihnen und Ihrem Buch, du sagst das, alles Gute.
Danke.
Und auch dem nächsten, es geht, glaube ich, um Marilyn.
Marilyn Monroe, ja.
Da gibt es 100 Bücher. Aber
ja.
Sie sagen sich, meins muss noch her.
Aber ja.
Alles Gute.
Danke.
Inzwischen gibt es weitere Bücher von Conny Palmen mit vielsagenden Titeln wie Die Sünde der Frau oder Vor allem Frauen über Künstlerinnen und dazu noch eine Neuausgabe ihres Erstlingswerkes Die Gesetze. Das war mein Gespräch mit der Schriftstellerin aus dem Herbst 2016, das wir anlässlich ihres 70. Geburtstags am Dienstag gern wiederholt haben. Über sie schrieb übrigens ein FAZ-Kollege, sie hat die Ausstrahlung eines lässigen Rockstars. Eine Mixtur aus Rod Stewart, Mick Jagger und Patti Smith. Ja, stimmt. Und nochmal Glückwunsch, Conny Palmen.